Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten-Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Als du Nicoletta zum ersten Mal gesehen hast, fangen wir mal so rum an.
Ich war sehr beeindruckt von dem Dampf, also von der Dynamik, weil sie so kraftvoll aufgetreten ist. Ja. Es gibt ja Leute, bei denen denkt man, ja gut, da kann ich jetzt nicht weggucken. Wir sind in Zeiten angekommen, wo sich das nicht gehört, einfach schöne Mädchen anzugucken. Wer so durch die Tür kommt, ist mit Mühe 1,50, aber ist gleich so viel Druck da. Da dachte ich mir, ja, wow.
Ich kam ja wirklich in den Raum rein. Ich wusste ja auch gar nicht, wer alles da ist. War eine Riesenrunde.
Stimmt, zu dem Zeitpunkt war auch noch gar nicht klar, dass ihr das mal gemeinsam machen werdet. Richtig,
ja, ja. Ich war ja noch recht neu hier im Haus auch und bin erstmal überall mitgegangen, um zu gucken, was so ansteht. Und dann habe ich erstmal gelüftet. Ne? Und dann hast du mich direkt Stressoletta genannt. Und ich dachte, oh, das kann ja nichts werden.
Hafenbar. Erzähl uns, was du willst in unserer Hafenbar. Wer hat dir jemals zugehört wie Nicoletta und wie Jörg? Wir sind schon da. In der Hafenbar. In der Hafenbar.
Im Lensing Mediaport in Dortmund begrüßt Oliver Rasche von den Ruhrnachrichten unsere zwei Gastgeber Nicoletta Knust und Jörg Thaddäus.
In der
Nicoletta Knust, Jörg Thaddäus, das ist eure Bar und eigentlich sitzt hier der Gast, wo ich jetzt sitze. Erklärt mal so ein bisschen, was die Hafenbar ist. Wir starten ja jetzt, wir haben ein paar Folgen auch schon aufgezeichnet. Wir wissen also in etwa, wie das Aroma dieses Podcasts sein soll. Und ihr beide seid die, ich benutze dieses Wort ganz, ganz absichtlich, Hosts, weil ich weiß, du hast Anglizismen, Jörg. Was wird das?
Wir sind ja in Dortmund. Direkt am Hafen, das ist unsere Hafenbar. Wir laden Männer ein, Frauen ein, die uns was zu erzählen haben. Wir informieren uns vorher so ein bisschen, aber lassen dann eigentlich auch einfach auf uns zukommen, was sich in so einer guten Stunde ergibt.
Das Aufreizende daran, dass wir es Hafenbar genannt haben, wo man normalerweise denken könnte, mit welchem Recht sagen Leute Hafenbar zu einer Bar, die mitten im Land liegt. Mhm. Und dann sagen wir, ja, Moment mal, hier ist Wasser. Hier sieht es fantastisch aus. Die Baratmosphäre ist toll. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass die Atmosphäre eine ganze Menge ausmacht. Und vor allen Dingen, wir sind ja noch dabei zu gucken, wo kann uns das tatsächlich hinbringen. Und ich glaube zum Beispiel, was die Abendatmosphäre angeht, was die Abendstimmung angeht, wenn ich an Sommerabende denke, das kann ich mir toll vorstellen. Und es gibt nach unserer festen Überzeugung eine ganze Menge zu besprechen. Eine Bar zeichnet sich ja dadurch aus, dass das Gespräch formlos ist. Das ist ja nicht so, als würde man sagen, so, dieses eine Thema, Frau Knus, müssen wir noch besprechen. So ist es ja nicht.
Unsere Agenda. Genau.
Genau, so, genau, der ja. Spannungsbogen.
Ja, genau. Ja. Genau. Okay, also tiefe Gespräche, ehrliche Gespräche. Was ich finde, wenn ich die ersten Folgen, die ihr bald dann auch sehen und hören könnt, höre und sehe, ist, dass egal mit wem ihr sprecht, und egal, worüber ihr sprecht, das kann mal das Thema, ich bin über 70 und Model. Das kann auch das Thema, ich arbeite im Zoo und bin zwar Tierfreund, aber absolut davon überzeugt, dass Tiere im Zoo gehalten werden sollen. Das kann auch sein, ich habe ganz viel Tod erlebt in letzter Zeit. Und ich hatte das Gefühl, bei all diesen Sachen war es total deep, wie man neudeutsch sagt. Ich versuche so viele Anglizismen wie möglich heute unterzubringen.
Danke.
Ja, natürlich.
Danke.
Ja.
Danke.
Ja. Vielleicht machen wir so einen Counter hier rein, in der Post.
Wie.
Genau. Nein, also, ja, genau. Aber auch, also wirklich deep, also wirklich tief, aber auch, ich weiß, dass ich, als ich mitgehört habe, wie ihr mit einer jungen Frau darüber geredet habt, wie ihre Eltern in sehr kurzer Zeit gestorben sind und sie zum ersten Mal mit dem Thema Tod überhaupt in Berührung kamen und dann gleich so mit voller Wucht, wie ich 2 Minuten vorher beim Zuhören echt noch lachen musste, dann ganz kurz die Tränen kamen und ich am Ende wieder gelacht habe. Wie seht ihr das? Wie ist das? Also ist das was ihr, gerade weil ihr es nicht plant, intrinsisch macht? Oder wie kommt sowas zustande? Ich finde das besonders.
Ich glaube, das ist so wie in einer richtigen Kneipe und vielleicht wie wir Dortmunder auch sind. Ne? Also, dass man über alles reden kann, über alles lachen darf und an den richtigen Stellen man trotzdem das Feingefühl hat füreinander. Ne? Also bei ihr, sie hat es uns auch leicht gemacht, muss ich sagen.
Du sprichst, ihr seid beide Dortmunder. Jörg, du bist hier geboren, bist vor 2, 3 Wochen dann aber Richtung Osten gezogen, so ungefähr. Nicoletta, du bist Dortmunderin, aber man muss dazu sagen, dass du auch Dortmunderin bist und auch Dortmunderin, glaube ich. Und ich glaube, ich habe noch was vergessen. Aber wirklich, ihr atmet Dortmund auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn ihr jetzt jemandem, der entweder gerade vom Mond gekommen ist oder einer ganz anderen Stadt oder sonst wie, jedenfalls Dortmund nur kennt, weil hier Borussia ist oder weil ihr irgendwie gehört habt, da ist es schmutzig und da werden viele Drogen genommen und die Kriminalität ist hoch. würdet ihr sagen, totaler Quatsch? Oder wie würdet ihr diese eure Stadt, die ja im Herzen ohnehin eure Stadt ist, beschreiben?
Also bei uns in der Familie sagt man immer, Dortmund ist von den vielen hässlichsten Orten die schönste Stadt. Und so nehme ich sie auch wahr. Also ich bin jetzt viel hier am Hafen, dadurch, dass ich mich hier oft aufhalte und früher eher so hauptsächlich im Dortmunder Süden sich mein Leben abgespielt hat. Aber ich lerne auch diese Ecke zu schätzen. Und das macht auch was mit einem, hier am Wasser zu sitzen, rauszugucken und zu merken, ja, man kann von hier aus bis nach London über den Ems-Kanal. Ne? Also das kann auch, ja, kann man.
Ja gut, in Emskerland kannst du auch bis Sydney von hier.
Also als wir beim Champions-League-Finale erst keine Flugtickets bekommen haben, haben wir das in Erwägung gezogen zum Finale, ja.
Oh, wow, das wäre eine tolle Möglichkeit. Ja. Ich finde, dass hier hinzukommen, da ich ja nun in Berlin wohne, und hier hinzukommen, und ich finde viel hier, hat einfach immer, es hat oft den Effekt, wieder zu Verstand zu kommen, habe ich manchmal das Gefühl. Also jetzt kürzlich hatte ich das Gefühl, dass man... Das kann man auch übertreiben. Berlin ist eine sehr faszinierende Stadt. Viele Diskussionen, die geführt werden, werden da besonders intensiv geführt. Das ist überhaupt keine Frage. Nur hier, naja, ist es dann mitunter ein bisschen entspannter einfach schlicht. Also und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das ist eine Sache, die mich aus der Distanz stört. Es ist dann gleichzeitig, aber genauso, es kann genauso mondän sein, es kann genauso elegant sein, es kann genauso klug sein wie an anderen Orten. Dieses ewige Rumgemache, so wir trinken die ganze Zeit Bier und dann stellen wir uns eine Grubenlampe hin und dann ist es gemütlich. Das ist ja alles
Glück auf,
alles
der Steiger kommt.
Alles Blödsinn. Also ich hatte zum Beispiel erst noch am vergangenen Wochenende war ich beim 60. Geburtstag und da haben wir an so einem Tisch gesessen und da kamen mehr Diskussionen auf. Die eine war Bildung, die andere war Gesundheitssystem. Als das in Berlin ist das abgezockter. Weil er so in so Medien zusammenhängt. Da ist das so, ja, hast den Vorschlag auch, lalala, zusch. Und dann kommt das die Becherchen und Weißwein hinterher. Und da war das deswegen auch Interesse, weil die beiden Leute, mit denen ich da diskutiert und gesprochen habe, die waren unmittelbar betroffen. Er hatte zwei Stents gekriegt im Herzzentrum in städtischen Kliniken und die Frau unterrichtet an der Schule, wo keiner der Eltern tatsächlich arbeiten geht, sondern die Kinder davon träumen, dass sie mit den Eltern zu Hause bleiben und zocken können. Und da dachte ich mir, wow. Also die kennt sie mit Namen.
Aber dieses, ihr habt das beide jetzt nicht dieses Wort verwendet, aber ich verwende das, weil es ein Anglizismus ist, dieses underrated sein in Dortmund. Woher kommt das? Also es ist die achtgrößte Stadt Deutschlands. Es gibt wirtschaftliche Kraft, es gibt sportliche, gut, die wird anerkannt etc. Aber dass es auch einfach eine Stadt ist, bei der man sagen kann, jetzt mal von Schönheit mal abgesehen und selbst da gibt es ja wirklich tolle Ecken, hier der Hafen ist eine, kann es ja durchaus auch toll sein. Ich meine, du hast uns vorhin ein Foto gezeigt aus deinem Hotelzimmer. Das sieht einfach aus wie eine schöne Großstadt mit tollem Sonnenuntergang. Underrated, warum?
Also mir ist das auch immer wieder begegnet, egal wo ich war, dass ach, die Dortmund... Ne? Und,
dann kann genau so, genau so leider. Bist,
ich bin von, ja.
Sagen, ich bin von Düsseldorf geflogen. Ne? Das
ja, gut,
erstmal einen anderen Eindruck. Aber ich finde, Dortmund hat so viele Qualitäten, oder wir Dortmunder, dass wir einfach geradeaus sein können, dass man kurze Wege hat, dass man ansprechen kann, was ist gerade raus, wird sofort verstanden, kann man auch nochmal anders erklären. Aber auf jeden Fall fehlt uns nicht an Worten, nicht an Sprache, ne? Sachen auf den Punkt zu bringen und trotzdem Gefühl zu haben.
Ist der Dortmunder für euch der klassische Ruhrpöttler oder gibt es da Abstufungen?
Ach ja, ist die Frage, was könnte das sein? Was
ja, genau.
Könnte heute sein?
Um mal die ganzen Klischees hochzuwerfen.
Fast 5 Millionen Leute, ja, die auf engem Raum zusammenwohnen. Das ist ja zuerst mal das, was das Ruhrgebiet ist. Die Sachen, die identitätsstiftend waren, sind Flöten. Weil ja hier muss ja keiner mehr kommen. Selbst ich als der deutlich ältere von uns beiden kann ja jetzt nicht mehr behaupten, dass ich mit Kohle und Stahl wer weiß wie viel zu tun gehabt hätte. Ist ja Quatsch. Und ich glaube tatsächlich, dass offenbar sich viele Leute im Ruhrgebiet selbst genug sind, so scheint es mir von außen, weil sie so wenig von sich machen. Dann ist es so gewesen, ich habe 11 Jahre lang eine Wissenschaftssendung beim RBB Radio in Potsdam gemacht und wir haben sehr oft an der Dortmunder Uni angerufen, um Gesprächspartner eingeladen, weil wir Sachen wissen mussten, wo es die Expertise nur hier gab. Das erzählt nur keiner laut. Nee. Der Nobelpreisträger, ich komme auf seinen Namen nicht, der ist am Max-Planck-Institut für Kohlenstoffforschung in Mülheim an der Ruhr. Von wo ist der dahin gegangen? Von La Jolla in San Diego. Da sieht man den Pazifik. Das ist schön. Und sogar gutes Wetter, ja. Da ist schön, weil wir über Schönheit und Hässlich und so weiter reden. Warum ist der nach Mülheim gegangen? Weil der hier besser forschen kann. Und ganz einfach, das sagt er dir so, wenn man ihn fragen geht, und ist Nobelpreisträger. Und weiß das einer? Und wir wissen aber von jedem abgebrochenen Berliner, der irgendwie, der, weiß der Schindler, ein krumpeliges Rap-Album aufgenommen hat, das ist dann gleich, oh wow, irre. Die Köche, ne, hier wird gut gegessen, beispielsweise. Also Leute essen hier gut.
Ihr hattet hier einen Sternekoch sitzen zum Beispiel, der auch nicht unbedingt dem klassischen Sternekoch möglicherweise entspricht.
Könnte man aber sagen, typischer Rohpöttler. Bei dem würde das schon...
Ja, aber das ist die Frage, bei diesen Klischees machen wir da manchmal, Achtung, Anglizismus, Cherrypicking im Sinne von.
Oh wow, du
ja, ich gebe alles.
So hoch.
Alles. Ja, ja, genau. Nachher, jedenfalls, was ich damit meine, ist, die Klischees, die geil sind, nehmen wir uns die raus, sagen wir, das stimmt alles nicht hier mit Kohle und so weiter, aber so ehrlich und richtig mal malochen und uns mal die Meinung sein, das können wir schon. Oder machen wir das?
Ist das mit diesem ehrlich? Was soll das
heißen? Ja, das frage ich. Also nehmen wir die Sachen, die wir geil finden, oder ist das auch alles Blödsinn? Ich kenne auch viele Arschlöcher, die hier aus der Ecke kommen, ja, natürlich. Ja.
Der allererste Reigen von Arschlöchern, die ich im Ruhrgebiet kenne.
Ja, selbstverständlich. Ja,
ich habe lange Zeit ganz sicher gewusst, das habe ich noch weit mit hineingenommen in Kölner, Hamburger und Berliner Tage, warum ich niemals CDU wählen würde, hat mit einem Installationsmeister aus Dortmund-Bövinghausen zu tun gehabt, weil der ein wahnsinniger Ausländerfeind war und war in den 80er Jahren. So ein gelber Polunder, so einen blöden Pfiffi auf und hat die ganze Zeit nur rumgepöbelt in unserer Kneipe. Und deswegen dachte ich mir, CDU kommt mich niemals in Frage, weil der ist bei der CDU. Also das heißt, was heißt das? Heißt das, dass die anderen unehrlich sind? Heißt das auf der anderen Seite, dass die Hamburger mehr Empfindungen, weil sie die eleganter verbergen? Woran könnte das, ist das, das wirklich, also natürlich, es gibt Dinge hier, oder es gibt Dinge hier nicht, und das ist entspannend. Also das ist, weil es gibt wenig, so kommt es mir vor, wenig Dünkel. Also das ist mir in Hamburg tatsächlich anders begegnet, wenn man dann da steht und dann heißt es, wo sitze ich, und dann sagt dir jemand, da musst du auf die Führungsliste gucken. Das kannte ich vorher hier nicht.
Könnte man aber sagen, wenn die Arschlochdichte hier so groß ist, kommen wir damit auch besonders gut zurecht. Ne? Also könnte ja eine Qualität sein.
Das ist die Gegenthese. Das ist die Gegenthese, richtig, ja. Aber ja, Moment, wir wollten nicht behaupten, Nicoletta, dass hier die Arschlochdichte so hoch ist. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt hier halt welche, und dieses ehrlich, es gibt ja hier übrigens auch Leute, die sind reich. Es gibt Leute, die wohnen toll in Dortmund-Klei, wo ich an so Garagen vorbeigelaufen bin, wo ich dachte, mach alles das Gleiche, nicht so hübsch, Waschbeton, Platten und so weiter. Und dann gucke ich, denke ich, was ist das denn? Da hat einer in so einer Garage ein Modellschiff gebaut, was bis zur Decke der Garage reichte. Und da ich kurz vorher die Biografie gelesen habe, habe ich erkannt, das ist die HMS Victory, das ist das Schiff, auf dem Lord Nelson gedient und gestorben ist. Bei der Schlacht von Trafalgar. Das wusste ich. Ich habe mich aber nicht getraut, hinzugehen und zu sagen, was machen Sie denn da? Das war aber genau meine Frage. Was macht der denn da? Ja. Nächsten Tag bin ich vorbeigelaufen und dachte, wenn der heute da ist, frage ich den. Bin ich hingegangen, erzählt er mir, das ist die HMS Victory. Und er hat sie schon an das Museum in England verkauft, dieses Ding, was er in monatelanger Arbeit gebaut hat. Und wo ich mir dann denke, naja, Moment mal, also das heißt, das ist nicht so, als würden die Leute nur gucken, hier habe ich den Grubenhelm von meinem Opa, den werde ich mal schön aufpolieren und in die Vitrine stellen, sondern der Horizont ist weit.
Ja, ja.
Also und das soll sich im Übrigen hier in dieser Bar auch abbilden.
Also wir haben ja hier auch schon jemanden sitzen gehabt, der sein Geld damit unter anderem verdient, Schnaps zu produzieren, hochprozentigen Alkohol. Der hat sich dann ans Klavier gesetzt und hat toll gespielt. Also mit Klischees aufräumen ist vielleicht am Ende auch ein Thema, dass ihr so nebenbei noch so mitmacht. Ja. Was ich ganz lustig finde, wenn man euch beide so beobachtet, während der Aufzeichnung davor, danach, hat man das Gefühl, im besten Sinne des Wortes, es ist ein altes Ehepaar, das da miteinander zu tun hat. Dabei kennt ihr euch ja tatsächlich erst, seit wir mit diesem Projekt der Affenbar begonnen haben. Was war denn so der Eindruck, den ihr jeweils voneinander hattet? Habt ihr wahrscheinlich noch nie drüber geredet, das möchte ich jetzt offen und ehrlich von euch hören. Als du Nicoletta zum ersten Mal gesehen hast, fangen wir mal so rum an.
Ich war sehr beeindruckt. von dem Dampf, also von der Dynamik, weil sie so kraftvoll aufgetreten
ja.
ist. Weil man, es gibt ja Leute, bei denen denkt man, ja gut, da kann ich jetzt nicht weggucken, weil das, wir wissen, wir sind in Zeiten angekommen, wo sich das nicht gehört, einfach schöne Mädchen anzugucken. Aber in dem Fall dachte ich mir, ja gut, wer so auftritt, wer so durch die Tür kommt, ist mit Mühe 1,50, aber ist gleich so viel Druck da. Da dachte ich mir, ja, wow.
Ich kam ja wirklich in den Raum rein. Ich wusste ja auch gar nicht, wer alles da ist. War eine Riesenrunde.
Stimmt. Zu dem Zeitpunkt war auch noch gar nicht klar, dass ihr das mal gemeinsam machen werdet. Richtig, ja, ja.
Ich war ja noch recht neu hier im Haus auch und bin erstmal überall mitgegangen, um zu gucken, was so ansteht. Und dann habe ich erstmal gelüftet, ne? Weil jeder weiß nicht, wie viele Leute.
Das muss man erklären. Genau, wir saßen mit mehreren Leuten in einem Raum, haben uns die Köpfe zermartert und das ist ja richtige Arbeit, ne, die man dann hat. Ne?
Ich habe ja, den ersten Eindruck beschlagen ich selbst so. Ja. eigentlich zerstört. Richtig.
Was hat sie gesagt, als sie reinkam und was hat sie gemacht? Das fand ich super. Wir saßen ja vielleicht so mit 8 Leuten oder so.
Ja, das war den ganzen Tag sowas Krasses.
Ja, das war die Raumkunde. Ich hatte ja kurz vorher eine Raumkunde hier bekommen in diesem tollen Haus. So viele Fenster, so viele Räume. Und weil es hieß, wir machen eben eine Pause, habe ich gedacht, ein guter Zeitpunkt. Ich wusste ja nicht, dass wir uns noch öfter sehen werden. Ne? Also habe ich gedacht, mache ich so wie immer. Einmal vorbereiten, hol Getränke und so weiter. Und dann hast du mich direkt Stressoletta genannt. Und ich dachte, oh, das kann ja nichts werden. Mit einer Zusammenarbeit von jetzt an. Ich kannte dich ja aus dem Fernsehen und von anderen Podcasts. Und er war genau so. Man sagt ja eigentlich, never meet your idol oder so. Ne? Jetzt habe ich auch einen gebracht. Hätte ja auch sein können, dass du total so ein Stinkstiefel bist, unfreundlich. Aber du bringst ja auch eine Dynamik mit, die dem Projekt gut tut, die uns hier gut tut. Und wo man direkt gemerkt hat, da haben wir Spaß dran. Und alle hatten Lust darauf. Ja. Ne? Und dann sind ja noch ein paar Wochen vergangen, bis wir uns wieder gesehen haben. Und das war direkt... Gut.
Also Jörg bringt ja vor allem auch unglaublich viel Erfahrung mit als, ich hasse dieses Wort selbst, ich weiß nicht, wie du das findest, Talker. Ich finde ja Gesprächskünstler oder so, also jemand, der ein Gespräch so führt, dass die Menschen sich öffnen, vielleicht auch mal was sagen, bei dem man denkt, ach, hätte ich vielleicht, später denken sie es vielleicht, hätte ich vielleicht nicht gesagt. Du hast auch schon mal eine Wissenschaftlerin zu Weißglut gebracht, ja, in der Sendung, vor der Kamera. Talker, geiles Wort oder doof?
Nee, kein schönes Wort.
Nee.
Aber
also trifft es das, was es ist?
Gesprächskünstler ist es zu. Nein, Gesprächskünstler, weil Talk hört sich so an, wie man setzt sich dann hin, dann macht man absichtsvoll etwas, was zur Medienverwendung da ist. Das ist im Kern so, aber natürlich geht es ja immer darum, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das ist natürlich jetzt längst nicht immer einfach, weil die Umstände, wenn ich sage, weißt du was, da hinten ist so eine Nische und da bringt uns einer eine Tasse Kaffee und da reden wir schön. So würden ja Leute normalerweise vorgehen. Und das genaue Gegenteil davon zu machen, sagen, ich werde mal Scheinwerfer anmachen, Kameras anmachen, Mikrofone hinstellen und jetzt darfst du mal richtig gut reden. Das ist ja an sich paradox.
Total
intim. Und das ist das Einzige daran. Es geht darum, diese schweren Startbedingungen zu überwinden. Und deswegen ist eine Kunst ist das nicht. Das ist tatsächlich eine Sache, die mit Erfahrung zu tun hat und mit Neugier auf Leute. Und das ist jetzt zumindest spürbar gewesen bei denen, die hier schon gesessen haben. Das hat mich in meiner Überzeugung bestärkt, dass ganz viele Menschen ganz viel zu erzählen haben.
Das ist schon Talent, ne? Mit Worten. Wir freuen uns ja über jede E-Mail, die von dir kommt. Und du kannst so gut mit Worten umgeben, da würde ich sagen, das ist nicht nur Erfahrung, das ist vor allen Dingen Talent. Auch einschüchternd, muss ich sagen.
Jetzt müssen wir uns so romantische Musik vorstellen und so einen Filter übers Bild machen. So schön. Manchmal ist ein altes Ehepaar auch liebevoll zueinander.
Mhm.
Ja. Wir sitzen hier in einer Bar und es ist ja wirklich eine Bar. Es ist ein Club, wir haben hier einen Zapfhahn, wir haben hier ein Piano stehen, gemütliche Sessel. Hier darf auch mal was getrunken werden, tun wir auch nicht nur Tee wie in diesem Fall, sondern eben auch mal ein bisschen was mit Umdrehungen. Kennt ihr so einen schönen Alkoholikerspruch? Ja, also ich denke gerade an keine Termine, leichter einsitzen, vom Klassiker natürlich, genau, ja genau. Gibt so ein, also ich diese Sprüche, die manchmal das Trinken von Bier rechtfertigen, so irgendwo ist immer um 5 Uhr oder sowas. Soweit.
Ich erinnere mich an einen Kameramann, den traf ich im März oder im April und wir haben so ein Interview aufgezeichnet in Köln und dann sagte er zu mir, Jörg, haben wir eigentlich schon aufs neue Jahr angestoßen? Das war der Grund, warum wir mittags schon Prosecco trinken sollten. Und eine Eltern hat eine Gaststätte.
Ja.
Und ich versuche mich gerade zu erinnern, was die Leute da immer gesagt haben. Also weißt ja das Übliche eigentlich, ja. Oder inzwischen.
Dass mal die Luft aus dem Glas, ne?
Dass die Luft
wieder
aus dem
vollzapfen.
Glas. Genau. Wie sag nochmal, das ist
ja zum Vollzapfen meine ich wieder, ne? Ja, und genau, oder ich weiß noch, einer hat mal gesagt, wenn du im Bier alle vier Buchstaben austauscht, kommt Mama bei raus. Oder ja, das kommt, oh, ey, das kommt aus meiner Theater Kneipenzeit.
Das hat mir mein Freund Marc hat in der Kneipe gearbeitet, da kam immer morgens Weizen Jens, ein Taxifahrer, und der hat Weizen Jens hat da gewissermaßen, heute würden wir sagen, gechillt am Ende seiner Schicht. Das lief immer mit diesem Weizenbier, mit diesem U-Boot, wo oben so ein Schnaps reinkam.
Oh,
und dann, ja. Und davon hat Weizen Jens natürlich, sonst hätte er den Namen nicht, ein paar zu viele immer gehabt, und er rutschte einmal ganz unglücklich vom Barhocker und fiel mit dem Kopf auf den Heizkörper, wohlgemerkten
Taxifahrer, ja.
Und stand auf, blutete stark und hat dann zu Marc den großen Satz gesagt, jetzt machst du mir noch einen und dann rufst du mir einen Leichenwagen. Entschlossenes,
ja.
Ansagen, oder? Also, wobei, wenn man Bier alle vier Buchstaben verdreht, kommt dann Mama. Die Muttermilch.
Was trinkst du?
Ich trinke auch nicht viel Alkohol, aber Bier trinke ich schon. Gerade zum Fußball, zum Grillen.
Ich hatte kurz dazu mit F an sie gedacht, gerade zum Frühstück jetzt kommen. gut, ja.
Aber du Longdrinks, ich hätte dir jetzt auch Cocktails zu, Nicoletta.
Ja, Daiquiri.
Zum Kochen.
Habe ich aber letztens wieder probiert und würde ich erstmal wieder Abstand von nehmen, bis ich es mir wieder...
War einer zu viel, oder?
Ja. Es waren nur anderthalb, aber das war schon...
Ja, das ist natürlich, wenn man dann schon älter ist, hat man natürlich wahnsinnig viele schlimme Geschichten, muss man auch sagen. Auch in Bars. Ich erinnere mich noch an eine Bar, das war eine Bar in Los Angeles, und da war so eine Rezeptionistin, und die fand ich wahnsinnig aufregend, und ich dachte, ja, ich bin in Los Angeles, die Welt gehört mir. Und ich habe sie angesprochen, und dann hat sie so getan, als würde sie mein Englisch nicht verstehen, wo ich dachte, oh, ist das schrecklich, weil entweder ist es wirklich wahr, sie versteht mein Englisch.
Das wäre schlimm, ja.
Oder aber wahrscheinlicher, sie möchte mein Englisch.
Noch schlimmer.
Sie möchte mit mir nichts zu tun haben. Jedenfalls habe ich das zum Anlass genommen, mich wirklich aus dieser Welt herauszutrinken in eine schönere Welt. Die schönere Welt stellte sich unmittelbar in der Bar ein, weil diese Bar wandelte sich in eine Disco, also ein alter Ausdruck.
Das passierte real quasi, ja? Das war jetzt nicht bei dir im Kopf, das passierte.
Nein, okay. Nicht, Olli, war total real. Und dann habe ich alleine auf der Tanzfläche getanzt, und das sollte man nicht machen. Das sollte man generell nicht machen, also als Mann nicht. Und es war ganz schrecklich. Und ich weiß noch, dass das Hotel war nur um die Ecke. Ich musste mich aber die ganze Zeit an der Häuserwand so entlang streicheln, um da wieder hinzufinden. Und das war wirklich furchtbar. Also so Bars können gefährliche Orte sein, und wir wollen auch, dass das hier gefährlich ist.
Ja.
Das ist ein ganz gefährlicher Ort, weil man redet sich bei euch um Kopf und Kragen, und man kriegt halt so was zu trinken, ne? Weil man sich so wohlfühlt. Dieses alleine Tanzen auf der Tanzfläche, ihr kennt die Rohrockhallen wahrscheinlich noch, ja, zumindest vom Namen hier in Dortmund. Da war ich als 20-Jähriger mal und habe auch wahrscheinlich ein oder zwei zu viel getrunken, vermutlich waren es zwei zu viel. Und dann lief dieser völlig bescheuerte Titel Hijo de la Luna. Ich weiß nicht, ob das geht. So ganz bedeutungsschwanger, obwohl ich kein Spanisch kann, aber das klang so. Und dann dachte, es hat keiner getanzt, weil das kein Tanz. Und da dachte ich, ja, ich bin so frei und ich bin jetzt das Leben beginnt und ich bin auf das gemacht und war so stolz. Und meine Kunst hat dann gesagt, boah, du Seppel, das sah so bescheuert aus. Ja, und das, ja, Alkohol und Tanz. Wir haben ja einen Gast hier gehabt, ein Model über 70, der hat eine Zeit lang quasi gelebt und gearbeitet in Bars auf Sylt. Das ist eine spannende Folge, könnt euch schon drauf freuen.
Oh, ich hatte eine Lieblingsbar, die Mokkadiele im Hotel Reichshof in Hamburg. Da arbeitete Herr Hüttmann. Und Herr Hüttmann hat immer die Hose so ein bisschen zu hoch gezogen gehabt und hat eine Krawatte, und mit einer Krawattennadel war immer die Hamburg-Silhouette drauf. Und Herr Hüttmann, da hast du mal gesehen, bevor er losgegangen ist, hat er sich richtig, aber so rasiert, dass alles ganz glatt war. Die Haare so ein klein bisschen anpumatisiert.
Klingt ein bisschen wie im goldenen Handschuh. Ja.
So ein Aftershave, und dann kam, wenn man reinkam, sagte er, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und das war jedes Mal so. Und da hatte ich mal, ich habe da immer mich auch ein bisschen vergessen. Und da war einmal so eine sehr nette Gruppe aus Großbritannien. Mhm. Ein Mann in einem wunderschönen blauen Anzug nahm mein Weinglas ungefragt und trank daraus und sagte, wenn ich eine Hoffnung habe, dann ist es, dass sich die Beatles wieder vereinigen. Und das ist ein Satz, der macht nur in so einer
Wahrheit. Ja, das stimmt. Ja. In dem Moment macht es auch Sinn, dass er deinen Wein weckt.
In dem Moment,
das ist auch völlig okay.
Ja, wir sind Freunde.
Ja, so,
wir kennen uns. Ja, wir sind ganz
eng Brüder.
Brüder.
Ja.
Wir sind Brüder in dem Moment. Das war wirklich wunderbar. Also das die Mokka, ich weiß gar nicht, ich wüsste gerne, ob es die Mokka-Diele noch gibt. Und du hast so eine Bar irgendwo.
Ja, ich habe jetzt lange nachgedacht. Also es gibt ja hier ein paar Bars in Dortmund, aber manchmal ist man auch sehr alleine da. Das ist dann traurig, ne? Weil
du bist da lange alleine, kann ich mir
nicht. Nein, grundsätzlich ist wenig los, aber es wird sich jetzt wieder bemüht. Einige Weinbars gibt es ja auch. Ansonsten mag ich in Köln, wie, ich weiß nicht, wie Seibert. Glaube ich, ist das so, ne? Das ist auch so eher so Liquid Kitchen. Also richtig, jeder Drink sieht besonders aus. Also das finde ich schön. Die haben so einen kleinen Innenhof auch. Vielleicht hier dann Good Wine Only geht so ein bisschen in die Richtung. Die Victoria Bar im Wieder kann man gut Cocktails trinken.
Die ist relativ neu, ne?
Die Victoria Bar. Mhm. Auch November,
das,
Oktober.
Das Problem ist, wenn man sich das alles abgewöhnt hat, also die Trinkerei und das Rauchen, dann wird es natürlich in so einer Bar, wird einem auch schnell ein bisschen langweilig.
Da ist man dann schnell unique. Ja,
ja, weil dieses, ich weiß, in der Victoria Bar in Berlin beispielsweise, ja, war so wunderbar, dass
Potsdamer Straße
so viel da rauchen konnte. Und vor allen Dingen gegenüber gab es dann das Ende jeden Abends, nämlich die Apokalypse mit Ansage Kumpelnest 2000. Mhm. Eine Gaststätte, die von außen immer problematisch zugenagelte Fenster hat. Und also gefährlich und wenn man da raus, man wusste, wenn man da drin ist, wusste man, ich werde hier rausgehen und dann wird mir das Sonnenlicht in den Augen beißen und der Tag ist dahin. Weil der ist gelaufen, wenn man sich da hat gehen lassen. Deswegen, ich finde Bars natürlich auch letztlich gefährlich. Bei uns soll es aber so sein, dass man sich vorkommt wie in der großen, weiten Flughafenbars. Das wäre auch nicht schlecht. Hafenbar ist schon das Beste.
Ja, Hafenbar. Das ist ja so dieses Temporäre auch, was da so mitschwingt.
Genau.
Ne? Ich öffne mich total, weil ich weiß, das sind für 2 Stunden für mich die wichtigsten Menschen der Welt. Und es ist danach auch gar nicht wichtig, dass man sich nie mehr sieht, weil man hat ja alles ausgetauscht quasi. Wir freuen uns sehr, dass ihr das macht. Und das, was bisher im Kasten ist, das verspreche ich, ist auch jetzt schon total spannend, total lustig und total deep, wie gesagt. Und in einer Woche geht's los. Nein, in weniger als einer Woche geht's los. In wenigen Tagen geht's los.
Dankeschön.
Danke euch.